Herzlich willkommen zu Feldstudie, dem etwas anderen Jagd-Podcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich bin Claudia und normalerweise spreche ich hier mit meinen Gästen, verschiedensten Jägern, ganz ungeschnitten und ungeschönt über das, was uns wirklich bewegt. Und genau da liegt aktuell ein kleines Problem. Und zwar ziehen sich viele Leute mit mir zu reden, beziehungsweise ich habe jetzt auch nicht so aktiv nach Gästen gesucht. Und deswegen fehlt es mir gerade an Interviewpartnern. Das heißt zum einen, die Folge heute wird ein bisschen anders. Ich erzähle euch trotzdem was interessant ist. Aber auch will ich euch alle dazu aufrufen, wer den Podcast gerne hört, wer gerne mal selbst seine Geschichte teilen will oder einfach gut reinpasst oder mich kennt und ich habe leider noch nicht an die Person gedacht zu fragen, dann dürft ihr euch selbst bewerben und eure Geschichte teilen mit mir und eben mit allen Hörern dieses Podcasts. Am besten macht ihr das, indem ihr mir eine E-Mail schreibt an info@huntingtales.de und dann schauen wir mal, ob oder wer von euch das nächste Mal hier zu Gast ist. Schön wäre natürlich, wenn wir schon irgendwelche Berührungspunkte haben, ob ihr schon mal bei mir auf dem Seminar, im Coaching wart oder gemeinsame Jagden, Social Media oder was auch immer. Aber es geht jetzt hier nicht darum, dass die Person die größte Reichweite hat, sondern um ehrliche Gespräche mit echten Menschen. Und dementsprechend ist mir das egal, wer ihr seid, in Anführungszeichen, sondern dass ihr eure Geschichte teilen möchtet. Aber heute gibt es eine Spezialfolge und zwar haben das ja viele von euch mitbekommen, dass ich relativ lange in Neuseeland war, beziehungsweise gerade immer noch bin, zumindest jetzt in dem Moment, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme und rausbringe. Und es gab viele Fragen und ich muss sagen, das, was ich auf dieser Reise erlebt habe, insbesondere eben die Jagd auf den Himalaya Bulthar, hat mich komplett verändert und ich komme anders zurück, kann ich euch versprechen. Und dementsprechend, ganz im Feldstudie-Style, werde ich diese Fragen sozusagen mit mir selbst ausdiskutieren. Natürlich kann ich mich jetzt schlecht nach dem jagdlichen Werdegang und prägenden Momenten fragen. Was ich aber gefragt wurde und dementsprechend formuliere ich die Frage um, wie bin ich denn überhaupt nach Neuseeland gekommen und wie bin ich denn zu dieser einzigartigen Möglichkeit, 7 Tage in die südlichen Alpen zu verschwinden und eben auf ein Bulthar zu jagen gekommen. Und zwar, muss man dazu sagen, habe ich private Verstrickungen nach Neuseeland, worüber ich sehr dankbar bin. Ich war sehr lange Zeit nicht dafür dankbar, mittlerweile bin ich es aber. Und dementsprechend, die Kontakte hier zu sein, glücklicherweise sehr kostengünstig hier zu sein. Freunde, ich sag mal, angeheiratete Familie hier zu haben. Das ist der Ursprung, wo ich hergekommen bin. Neuseeland ist ein Land, wo sehr, sehr viele Leute jagen. Es geht sehr, sehr viel um Outdoor. Man muss überlegen, dieses Land hat mehr Schafe als Menschen. Es wohnt kaum einer hier. Dazu bin ich auch noch auf der Südinsel gelandet, wo ich glaube, 15% der ganzen neuseeländischen Bevölkerung überhaupt wohnt. Das heißt, auf dieser Insel, ich kann das komplette Straßennetz auswendig, weil es ja einfach so wenig Straßen gibt, so wenig Infrastruktur gibt. Es gibt, ich sag mal, 2 bis 3 größere Städte. Und größere Städte sind halt dann auch, okay, Christchurch ist relativ bekannt. Danach folgt Dunedin. Ich glaube, das sind, lass es 100.000 Einwohner sein. Ich weiß es nicht, muss ich nachschauen. Und dann Queenstown, Wanaka, die so ein bisschen bekannter sind. Ich bin die meiste Zeit in Wanaka, was aber trotzdem jetzt alles andere als eine große Stadt ist. Ich glaube, Wanaka ist sogar kleiner als meine Heimatstadt, also deutlich weniger als 50.000 Einwohner. So bin ich hier überhaupt hergekommen. Und weil ich mir dachte, okay, wenn ich schon hierher muss, in Anführungszeichen, dann will ich natürlich auch was Sinnvolles draus machen. Nicht nur jagen gehen, sondern ich sag mal auch was mit meinem Beruf verbinden, also mit dem, was ich unter Hunting Tales mache, mit dem, was ich mit meiner anderen Firma mache. Und habe eine Organisation gefunden, die sich Mental Hunts nennt. Und ich dachte nur so, voll cool, klingt so, als würden die dasselbe machen wie ich. Und habe denen einfach mal geschrieben. Sie machen nicht dasselbe wie ich, Aber bei Mental Hunts geht es darum, dass sie sich einsetzen. Insbesondere geht es um Glenn, das ist der Erfinder bzw. Gründer von Mental Hunts, dass psychische Gesundheit, wie sagt man, im fairen Verhältnis zu Waffenbesitz steht. Weil bei Glenn war es damals so, der hat ist krank geworden, hat Depressionen bekommen, Burnout, was auch immer. Und ist zum Arzt gegangen, wollte Hilfe bekommen, wurden alle Waffen weggenommen. Und er war so ein bisschen, kann irgendwie nicht sein, dass ich versuche, mir Hilfe zu holen. Und genau das passiert. Und das war so der Ursprungsgedanke. Und dann hat er Mental Hunts gegründet, um eben rauszufinden, beziehungsweise um voranzubringen, dass es einen sinnvollen Umgang gibt. Denn auch ich als Psychologe, nicht jede psychische Krankheit führt automatisch dazu, dass ich nicht mit Waffen umgehen sollte. Ne? Da gibt es eine ganz, ganz riesige Bandbreite. Und in Deutschland haben wir ein ähnliches Problem, sehr viel Stigmatisierung. Und das möchte er alles aufbrechen. Erst in Neuseeland, das ist sogar schon so weit, dass er mit in die Gesetzesfindung einbezogen wird. Und als ich dann auf ihn zukam, meinte er, war ihm das zwar schon bewusst, aber in anderen Teilen der Welt sieht es genauso aus. Na, und ich höre es immer wieder, mir schreiben ganz, ganz viele Leute, dass sie Hilfe möchten. Aber bitte alles anonym, dass das nirgendwo auftaucht. Wenn ihr hierzu Fragen habt, dürft ihr mir natürlich auch immer schreiben. Aber wir haben gesagt, okay, das ist so viel Synergien, sowohl die psychologische Seite, als auch ich habe eine Geschichte hinter mir auf mentaler Gesundheit. Habe ich ihm auch erzählt. Die erzähle ich auch jedem gerne, der danach fragt, weil das absolut nichts ist, wofür ich mich schäme und auch absolut nicht schlimm ist. Dazu, ich sage es immer wieder gerne, eine leichte Depression hat eine Prävalenz wie eine Grippe. Ne? Also da ist man ganz, ganz schnell drinnen. Das sind 2 Wochen, ein paar Diagnosekriterien, beispielsweise Müdigkeit, Antriebslosigkeit und ja, ein bisschen Trauer. Jetzt sehr, 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 sehr plakativ gesagt. Wen das interessiert, soll am besten ins ICD-10 oder DSM-5 schauen. Da findet ihr die ganzen F-Diagnosen drin. Und da kann man das wirklich nachlesen, ab wann was eine mentale bzw. ja, mentale Gesundheitsproblem ist. Ja, ganz spannend wird es hier beim Thema Alkoholkonsum. Aber wenn ihr da einmal Diagnosekriterien anschaut, dann seht ihr, wie viele Menschen eigentlich Alkoholiker sind. Aber ich schweife ab. So bin ich hingekommen. Und Glenn sagte eben zu mir, ja, ich habe da was ganz Besonderes. Und zwar habe ich eine sogenannte Tar-Ballot. Und ich will einen besonderen Gast einladen für einen Podcast und ein YouTube-Video. Und Claudia, das würde ich gerne mit dir machen. Und dementsprechend habe ich nicht nachgedacht und sofort ja gesagt. Ich selbst kenne über meine privaten Verstrickungen nach Neuseeland den Vulta. Wäre aber nie auf die Idee gekommen, den jagen zu gehen. Und dazu muss man sagen, der Vulta ist ein ziegenartiges Wesen, was, ja, ich sag mal ähnlich wie die Gams, sehr, sehr, sehr weit oben in den Bergen erlebt. Sehr robustes Tier. Im Namen steckt es Himalaya, nicht einheimisch in Neuseeland. Neuseeland ist das einzige Land, in dem man es bejagen darf, beziehungsweise bejagen muss, weil es hier, beziehungsweise der Bulltar hier massiv Schaden anrichtet. Und dann komme ich auch mal schon zur nächsten Frage. Gibt es eine bestimmte Erfahrung, die mich hier in Neuseeland stark geprägt hat oder Einstellung, die mich hier in Neuseeland stark geprägt hat? Die Tarjagd war nicht die erste Jagd, ich war auf anderen Jagden und ich war schockiert. Mir wurde es vorher gesagt, ich weiß es von meinen Kiwis, die mit mir in Deutschland sind, dass es anders ist als in Deutschland. Es ist deutlich brutaler. Jeder macht es hier, also jeder hat irgendwie einen Bezug dazu, es ist auch jedermanns Recht. Man muss keinen Jagdschein machen. Das heißt, sobald ich eine Waffenlizenz habe, die muss man allerdings machen. Und da wurden die Gesetze extrem verschärft seit dem Attentat in Christchurch. Und dann kann ich jagen gehen. Und zwar auf Public Land überall. Die haben hier eine App für, da guckt man so ein bisschen rein und sagt, na okay, hier, das ist frei, beziehungsweise das ist gerade bejagbar, geht hin. Und wenn man wen anders trifft, ist es halt so. Und wenn man niemanden trifft, dann ist es halt nicht so. Na, ab und zu werden diese Gebiete dann unter eine sogenannte Ballot gebracht. Zum Beispiel wie bei uns jetzt in der Tarbrunft. Und dann kann ich mich darauf bewerben und per Losverfahren bekomme ich sozusagen einen Ort zugewiesen. Das Ganze läuft natürlich unter einem gewissen Punkt des Ökosystemschutzes, worum es halt eben geht, die invasiven Arten zurückzudrängen. Und ganz wichtig, jedes jagdbare Wild hier in Neuseeland ist invasiv. Jedes, und es gibt keine großen Prädatoren. Na, der größte Prädator ist das Possum und das ist extrem gefährlich für die heimischen Vogelarten. Na, wir alle kennen den berühmten Kiwi, der massiv darunter zu leiden hat, aber auch andere Vogelarten. Und eben die Natur, die nicht ausgelegt ist. Und hier rennt wirklich fast alles rum auf Wapitis, Rotwild, Sickerwild, Dammwild. Was haben sie noch? Weißwedelhirsche. Also all das, was hier eingeschleppt wurde, darf hier nicht sein. Selbes gilt für europäische Gams und selbes gilt für den Bullhaar. Und dementsprechend wird hier rigoros durchgegriffen. Na, deutsche Waldgerechtigkeit ist hier weit, weit, weit entfernt. Sie versuchen natürlich möglichst gut zu schießen, aber es geht auch einfach um Reduktion. Es gibt dann nochmal auf der einen Seite, ich sag mal wirklich diese touristische Trophäenjagd. Hier gibt es jede Menge Tierfarmen, wo Trophäen gezüchtet werden und vorzugsweise dann Amerikaner herfliegen und die Trophäe töten. Ich finde es höchst verwerflich. Ich habe mich davon auch ferngehalten. Es ist meine Meinung. Ich habe es mir nicht angesehen. Es ist ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter, es ist ein wirtschaftlicher Aspekt, den auch die Regierung unterstützt. Und soweit ich das mitbekommen habe, das ganze Rotwildfleisch beispielsweise, was in Deutschland zu kaufen ist, aus Neuseeland, kommt aus solchen Tierfarmen. Das ist so dieser eine Punkt. Dann haben wir das, was die Regierung macht. Hier gibt es sogenannte Helikopter-Cullings. Das heißt, die Regierung fliegt zum Beispiel durch die Berge, Jäger sitzen drauf, also durch die Regierung beorderte Jäger, die sind dann beim Staat angestellt oder ich weiß es nicht, und schießen einfach aus Helikoptern alles tot. Dann gibt es noch die private Jäger, da habe ich mich mit rumgetrieben, mit meinen Freunden hier und eben auch mit Glenn. Auch wenn die Tar-Ballot von der Regierung kam, ganz wichtig, die haben dann entweder Private Farmland zu bejagen oder eben gehen auf Public Land. Ich habe so hab beides gemacht. Dazu muss man sagen, privates Farmland ist deutlich mehr los als auf dem Public Land. Weil das, wo diese Hütten, die haben ja überall Huts stehen, die jeder benutzen darf im Übrigen, wird natürlich viel gejagt. Und wenn ich dann wohin gehe, wo weniger gejagt werde oder mit dem Helikopter reinfliege, wo eben keine Huts sind, dann sehen die Erfolgschancen besser. Aber da haben wir noch ein Problem. All das Fleisch, was erlegt wird, na, das ist jetzt nicht so wie in Deutschland, dass wir alles mitnehmen. Nicht immer. Manche sagen, okay, ich nehme nur die wichtigen Teile mit und den Rest überlasse ich der Natur. Ich darf es kommerziell als Jäger nicht verkaufen. Das dürfen wiederum nur die Tierfarmen, so wie ich das mitbekommen habe. Es ist ein komplexes Konstrukt und wenn man dann noch weitergeht, es gibt sogenannte Hunting Competitions, wo dann irgendwie an einem Wochenende darum geht, wer das größte Wildschwein gejagt hat. Ich sage ganz bewusst nicht geschossen hat. Die jagen hier Wildschweine mit Hundemeuten. Ganz brutal. Da gehen die Hunde drauf, fangen das, fressen die Ohren, das Gesicht, alles weg und dann kommt erst der Jäger und sticht's ab. Es ist komplett anders. Es ist ein kompletter anderer Bezug zur Natur. Ich will nicht bewerten, ob besser oder schlechter. Ist auf jeden Fall anders. Zur Tar-Ballot, die kommt von der Regierung unter Ballot. Wenn das Public Land unter Ballot gebracht wird, dann geht man als Jäger rein, man dokumentiert, was man sieht, man dokumentiert, was man schießt und dann ist eben wieder der Punkt, sehe ich zu viel und gebe es der Regierung weiter, wird Helikopter gekallt oder Gift ausgeworfen, also die jagen dann und kallen dann auch mit Gift, wobei jagen kann man das nicht nennen, wo natürlich alle Arten von betroffen sind und jemand nicht drin eingehen. Es ist komplex, ihr merkt, also ich mache das ja auch ohne Skript. Ich versuche so viel wie möglich zu erklären, aber wie gesagt, wir haben auf der einen Seite diesen Jagdtourismus, bei dem ich mich nicht sehe, um die größte Trophäe, gezüchtete Trophäe zu schießen. Wir haben das, was die Regierung macht und kalt, wo ich sage, okay, kann ich als Jäger auch nicht nachvollziehen. Vor allem diese ganzen wirtschaftlichen Aspekte, man könnte das deutlich schlauer gestalten als Helikopter-Cullings. Und dann gibt es die private Jagd, die ich sehr hier befürworte. Weil da den Leuten doch was am Tier liegt. Und ich habe es bemerkt, ich war in Fjordland zur Hirschbrunft. Da ist auch wirklich so, da wird nicht einfach auf alles geschossen, sondern da wird dann auch selektiert gesagt, okay, der ist noch nicht alt genug oder hier muss ich aufpassen oder was auch immer. Und dann schießt den auch keiner, obwohl jeder dürfte. Ziemlich cool. habe ich sehr genossen. Und ich sag mal, diese Bälle, die eine Mischung aus privater und ja, Regierungsjagd war, war auch sehr cool. Hat mich dementsprechend aber sehr stark beeinflusst, zu überdenken, okay, was für ein Jäger bin ich? Dieses, ich bin alles andere als ein Trophäenjäger. Es geht mir nicht nur um diese große gezüchtete Trophäen, auch wenn die sehr imposant sind, finde ich aber verwerflich. Dieser Bereich, okay, Naturschutz, die Wildnis hier zu schützen. Ich muss auch sagen, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht die Einladung bekommen hätte und ich sowieso hier gewesen wäre. Aber ich hinterfrage natürlich, und ich finde unsere deutsche Weitgerechtigkeit super. Aber ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich mir denke, wenn Jagdgegner wissen würden, wie es in anderen Ländern aussieht, wie würden sie dann reagieren? Das heißt, wenn wir jetzt auch zu Ethik und Verantwortung in der Jagd schauen, Jagen hier drüben ist definitiv auch Passion und Verantwortung. Ich würde sagen, weniger Passion als Verantwortung. Hier gibt es keine Jagdzeiten. Das heißt, ich kann immer theoretisch raus, wann ich möchte, auf Public Land oder auf Farmland, wenn ich jemanden kenne. Aber ich stehe in einer ganz, ganz großen Verantwortung gegenüber der Natur, weil eben alles jagbare Wild hier invasiv ist. Ich finde aber auch, es ist eine große Passion dabei, also gerade diese Tarjagd. Wir waren 7 Tage in den Bergen, es war verdammt anstrengend. Haben da natürlich auch selektiert und nach einer guten Trophäe geschaut, dass wir keinen zu jungen Bullen schießen. Da brauche ich schon viel Passion für und das habe ich gerade bei Glenn gesehen, der da wirklich die Berge hoch und runter gerannt ist. Es wäre es nichts, das macht er gefühlt jedes Wochenende und dementsprechend sage ich auch in Neuseeland Passion und Verantwortung, vielleicht sogar mehr Verantwortung. Für mich selbst, ich gab es auch hier in Neuseeland natürlich einen Grundsatz und eine Jagdethik, nach der ich gehandelt habe. Und zwar das, was ich auch in Deutschland mache. Ich möchte das Fleisch haben. Ich möchte fair gegenüber dem Tier sein. Ich habe eine Wildschweinjagd abgesagt. Ich kann es mir nicht anschauen. Ich kann da nicht mitmachen. Das ist mir zu brutal. Ich habe die Videos gesehen. Nein. Also das ist sowas, wo ich sage, okay, da geht mir der Tierschutz weiter, so wie ich ihn gelernt habe. Aber prinzipiell, der Schuss muss sitzen. Ich mache nur den Finger krumm, wenn ich mir sicher bin. Dazu muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, es hat einmal nicht geklappt. Da hätte ich vorher meine Ausrüstung prüfen müssen. Kommen wir auch noch dazu. Ich war mir aber trotzdem am Schuss sicher in diesem Moment. Danach kam das böse Erwachen. Ist aber alles, ich sag mal, gut gegangen, waren. Ein cleaner Miss, also sauber vorbeigegangen. Immer der zweitbeste Schuss, aber immer noch dieser Punkt, okay, ich möchte mich nicht stressen, ich möchte nur den Fingern krumm machen, dann, wenn es passt und auch nur meinen Werten entsprechend jagen. Wie gesagt, wenn ich sehe, okay, hier werden Schweine mit Hunden bejagt und das ist grausam, dann mache ich das nicht. Also das ist immer noch das, was mir hier wichtig ist und ich zeige auch allen, das merkt ihr auch im YouTube-Video, ich zeige auch allen die deutsche Weitgerechtigkeit und unsere Traditionen. Jetzt kommt wahrscheinlich das Spannendste, was sind die Herausforderungen in Extremsituationen? Dazu muss ich sagen, das Herausforderndste war erstmal, ich sag mal, gerade dann in der Tarbellet. Wir sind mit dem Helikopter reingeflogen für 7 Tage. Dann, als der Helikopter von unserem kleinen Steinvorsprung weggeflogen ist, wurde mir erstmal total anders, weil da kann ich nicht rauslaufen. Es ist so weit ab vom Schuss, war ich noch nie in meinem Leben. Auf einmal waren wir halt auf uns gestellt. Na, für Glenn und den Videografen gar kein Problem, aber das war schon mulmig. Und dann da wirklich durchzuziehen, 7 Tage lang, und es ist anstrengend, ohne Dusche, nur im Zelt schlafen, kein Handynetz, kein gar nichts. Es war wirklich schön. Ich habe noch nie so gut geschlafen. Aber dann auch diesen Berg und wir haben wirklich hunderte Höhenmeter am Tag gemacht. Früh raus, hoch auf den Gipfel, den ganzen Tag scouten, links, rechts, durch den Gletscher, dann wieder raufklettern, wieder runterklettern, nächster Aussichtspunkt. Es war verdammt, verdammt anstrengend. Und ich war auch jeden Abend tot. Und es war herausfordernd, da einfach durchzuziehen, weil früh ist im Zelt zu liegen und zu sagen, okay, ich bleibe hier liegen, war wirklich schön, zu sagen, okay, ich will nicht raus in die Kälte. Dazu muss man sagen, hier ist Winter. Wir hatten die ganze Zeit Temperaturen unter dem Nullpunkt, dann beim Berg hochgehen geschwitzt, oben wieder was anziehen. Und es war, also diese kompletten 7 Tage waren eine Herausforderung vom Allerfeinsten. Dann, wie gehe ich mit Druckfehlern und kritischen Momenten um? Und das ist, glaube ich, extrem spannend in diesen 7 Tagen. Dazu muss man sagen, wir haben ein YouTube-Video gedreht. Dazu hatten wir den Ned dabei, einen sehr, sehr professionellen, sehr, sehr guten Videografen. Und es ging primär darum, Glenns großes Ziel war, mir einen guten Bullen zu besorgen. Und auch wenn ich, wie gesagt, selbst jetzt nicht so Wert auf Trophäen lege, ihm war das wichtig. Und was mir ganz wichtig ist bei Auslandsjagden, ich mache das, was die Person macht, die mich mitnimmt, egal ob es ein professioneller Guide oder ein Freund ist. Und dementsprechend hatte ich so ein bisschen viel Druck. Wir wollten ein gutes YouTube-Video machen. Der Kamera lief ständig mit. Ich wollte wirklich Erfolg haben. Und ich habe diese Jagd vorher noch nie gemacht. Ich wusste nicht, was kommt auf mich zu. Ich habe mir das tatsächlich ein bisschen schlimmer ausgemalt, als es ist. Gerade was den Tar selbst angeht, als schussartes Tier. Auf die Distanzen, mir wurde gesagt, auch 300 bis 500 Meter ist eine normale Distanz. Und bei meinem ersten Versuch, das war am zweiten Abend, hatten wir die Möglichkeit. Und ich habe meine Waffe eingestellt auf bis zu 400 Meter, ne? Also mit so einer Absehensschnellverstellung und dann auch gedacht, okay, den Schuss kann ich sicher machen. Es war auch wenig Wind an dem Tag. Und ich muss sagen, ich habe eine unfassbar gute Schussposition gehabt. Also ich konnte mich wirklich in so einen Stein reinbasteln und die Waffe war wie eingespannt. Also wenn ich die Waffe nur den Abzug betätigt hätte, wäre der Schuss, ich sage mal, bis 100, 200, 300 Meter genau dorthin gegangen, wo er hingehen sollte. Dazu muss ich sagen, ich schieße eine 300 Winmag. Was meiner Meinung nach ein angebrachtes Kaliber dafür ist, haben die anderen auch bestätigt. Der Schuss war allerdings auf 430 Meter. Und man muss dazu sagen, diese Waffe hat viel durchgemacht. Wir sind mit dem Helikopter rein, die Waffen werden rumgeschmissen, wie sonst was, irgendwo reingebastelt. Durch das auf dem Berg hoch- und runterlaufen, mich hat es einige Male hingeworfen. Und ich habe ärgerlicherweise nicht gesehen, dass sich mein Zero Stop verschoben hat. Das heißt, da wo eigentlich die 100 war, war er deutlich runtergeklickt und ich habe sozusagen überklickt bei den 400 Metern. Und weil es 430 war, habe ich nochmal ein paar Klicks draufgelegt und habe sauber über den Tar weggeschossen. Dazu hat die Waffe auch noch rechts geschossen, also der Schuss ging sauber oben rechts rein. Glenn hat mir auch wirklich 5-mal gesagt, dass ich den Finger nicht krumm machen muss. Ich habe es nicht so verstanden. Ich dachte einfach, er will mich beruhigen. Er sagte, es war ein zu weiter Schuss. Aber ich war so eingespannt in diesen Felsen und auch konnte so schön den Abzug betätigen, dass ich mir zu 100% sicher war und eher schockiert war, dass der Schuss oben drüber wegging. Und dann, als ich die Waffe zurückgeklickt habe, ist mir eben der fatale Fehler aufgefallen, dass ich deutlich überklickt hatte. Es ist ärgerlich und ich habe danach, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Und das wäre vermeidbar gewesen, wenn ich meine Ausrüstung vorher nochmal gecheckt habe. Aber das habe ich in dieser, und das ist mein Fehler, in dieser Drucksituation, ich habe nicht dran gedacht. Ich war so gehypt. Ich dachte mir, okay, cool, erste Nacht überstanden, erster Tag. Jetzt Erfolg, dann kann ich die restlichen 6 Tage entspannt sein. Das war ein Fehler, der uns, also ich bin beim blauen Auge davon gekommen. Wir haben es gefilmt, es wird auch im YouTube-Video zu erscheinen sein. Ich muss auch sagen, ich habe da relativ Angst davor, weil das sind keine Distanzen, die ich in Deutschland schießen würde. Daher, dass mir aber gesagt wurde, ich muss auf solche Distanzen schießen, habe ich alles dafür vorbereitet, dass es darauf ausgelegt ist. Und es hätte auch funktioniert, wenn ich nicht überklickt hätte. Genau, und natürlich die Waffe gerade ausgeschossen hat, die hat auf 100 Meter ein paar Zentimeter nach rechts geschossen, wahrscheinlich durch das Hinfallen und den Helikopterflug. Dementsprechend schreibe ich mir da auf die Nase, ich sag mal aus deutscher Weitgerechtigkeitssicht unverantwortlich, Glück gehabt, dass er komplett vorbeigegangen ist und aus neuseeländischer Sicht wurde mir gesagt, das ist komplett normal. Na, das ist das, was bei der Tarjagd ständig passiert. kann man wieder so einordnen, wie man möchte. Ich habe ganz, ganz, ganz viel draus gelernt. Ich habe wirklich ganz, ganz, ganz viel draus gelernt. Auch wieder interessant, dass egal wie lange man jagt, wahrscheinlich immer wieder man in so einen Druckmoment kommt und ich darf da an mir arbeiten. Na, wenn ich an mir arbeite, mache ich selbst mein Coaching nochmal durch, gehe selbst nochmal da in die Reflexion und schaue, dass das nie wieder passiert, weil das ist das, was eben in meiner und unserer Verantwortung liegt. Und da muss ich sagen, mein Fehler. Und wer sich darüber das Maul zerreißen will, kann das gerne machen. Glenn meinte auch, keiner, der hier nicht mal war, der das nicht erlebt hat, sollte sich eine Meinung bilden. Hat mich da beruhigt, was sehr nett war. Aber starker Fehler für mich, starkes Learning für mich. Und das wird mir nicht mehr passieren. Und ich bin dankbar, dass es sauber vorbeigegangen ist mit Videobeweis. Genau, das dazu. Vielleicht dazu, das ist auch wirklich die wichtigste Lektion, die ich da auf dem Berg gelernt habe. Und habe auch gesagt, hey Glenn, wenn es wieder so weit kommt, ich will bestenfalls, und ich habe ihm sogar vorher gesagt, bin maximal bis 300 Meter fühle ich mich sicher. Na, also ich hätte auch einfach Nein sagen können. Ich habe mich aufgrund des Drucks nicht getraut, den ich mir selbst gemacht habe, muss ich dazu sagen. Ich habe zu ihm auch gesagt, okay, ich weiß, die Waffe schießt rechts. Es wird nicht brutal sein. Auf 430 Meter ist es natürlich relativ brutal. Ich habe das mit dem Zero-Stop rausgefunden. Ich habe auch den Zero-Stop zum Glück wiedergefunden. Zumindest, ich sag mal, in einem Rahmen von 2-3 Zentimetern. Wenn ich wieder auf einen Bulltag schieße, möchte ich nah ran. Dann war er so 200 Meter. Ich meinte so 100 Meter. Und dann meinte er schon, das ist unmöglich. Aber wir schauen, was passiert. Und tatsächlich konnte ich am nächsten Tag einen Tar auf 95 Metern erlegen, was eine absolute Ausnahmesituation ist. Den konnte ich sauber erlesen. Wie erwartet, der Schuss ging 2 Zentimeter weiter rechts, was in der tödlichen Trefferzone kein Problem ist. Dazu muss man sagen, ich habe mich für die 300 Windmark entschieden, weil der Tar ein wirklich schusshartes Wesen ist. Und ich habe geschossen, es ging sauber auf dem Blatt rein und auch auf dem Blatt raus. Also er stand breit. Er hat sich dann im Schuss gedreht. Ich habe ganz stark wirklich den Schweiß rauslaufen sehen. Ist abgesprungen und Glenn meinte, oh Gott, du bist zu weit rechts. War zum Glück nicht so, aber er hatte halt auch die Waffe im Hintergrund, so wie ich. Und ich habe noch einen Backup-Schuss abgegeben, als er dann auf einer Steinplattform schon gewankt hat. Der ging hoch rein. Und das hat ihn dann auch letztendlich von den Läufen geholt. Muss man dazu sagen, bei einer Tarjagd wichtig. Da, dass wir uns in sehr steilem Gelände bewegen, passiert das auch mal ganz schnell, dass die ja durch das Rollen des Körpers beim Zusammenbrechen über Klippen fallen und 100, 200, 300 Meter in die Tiefe stürzen und dann verloren sind. Das ist tatsächlich in dieser Folge auch noch passiert, bei einem Schuss von Glenn. Aber es ist wirklich diese Tierart das Faszinierendste, was ich bejagt habe, das Schwierigste, Herausforderndste. Und ich habe so viel, so, so, so viel gelernt. Die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, ist wirklich dieser Punkt Druck. Na, und ich war mit so lieben Menschen unterwegs. Und auch wenn eine Kamera mitgelaufen ist, ich darf noch daran arbeiten, diesem Druck Widerstand zu halten und stark zu sein, Nein zu sagen. Es ist immer stärker, den Schuss nicht zu machen, als ihn zu tun. Sobald wir die leisesten Zweifel hatten, dazu muss man einfach sagen, ich hatte diese Zweifel nicht. Die Schießposition, die ich beim ersten Schuss hatte, war sogar deutlich stabiler, als die ich beim zweiten Schuss hatte. Aber es war einfach die Distanz mit dem Transport der Waffe, mit dem verschobenen Zero-Stop, die es schwierig gemacht hat. Gibt es ein Thema, über das ich heute anders denke als, ich sag mal, vor der Reise? Ja, definitiv. Und zwar ist es wirklich dieser ganze Punkt, was Neuseeland mit der Jagd macht, wie das Land damit umgeht, dass es seine guten, seine schlechten Seiten hat. Und dass gerade hier, auch wenn es jetzt nicht Deutschland ist, sondern ein anderes Land, gerade hier diese Jagd unabdingbar ist für die Natur. Also ich habe wirklich Schaden in den Bergen gesehen. Dieser komplette Busch oder Regenwald oder wie man es auch immer nennen mag, stirbt durch den Tar. Das sind ganz, ganz tolle Tiere, total imposante Wesen. Also wirklich wunderbar, aber sie gehören da nicht hin. Und das sieht man ganz, ganz, ganz stark. Und da ist einfach mir wieder bewusst geworden, wie enorm wichtig die Jagd ist, auch wenn es wir Menschen damals verbockt haben und das Tier nichts dafür kann, dass wir den Fehler von damals wieder gut machen und diese wenigstens im Griff halten. Ich glaube nicht, dass man sie eindämmen kann. Ich bin dafür, sie so fair einzudämmen, wie es geht und eben nicht mit irgendwelchen Giftködern oder Helikopterjagden. Man könnte es schlauer aufziehen, aber ich denke da definitiv drüber anders und ich denke auch anders über das, wie ich jage. Merke, dass ich da ja, im Gegensatz zu früher wahrscheinlich etwas macht mit der Erfahrung, sind wir alle nicht frei von, etwas vielleicht überschätzend mir gegenüber geworden bin, da wieder zurückzukommen, ich sag mal auf den Boden der Tatsachen, da bin ich wieder gelandet. Ich bin dankbar für das, wie es gelaufen ist. Es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch was Gutes in sich hat. Und da denke ich definitiv anders drüber. Ja, ich denke aber auch, ich meine, hier in Neuseeland gibt es deutlich weniger Jagdgegner. Es gibt sie, wenn wir mal kurz zu Herausforderungen und Chancen sehen. Dass aber solche Projekte, ich sage jetzt einfach mal das Projekt, was Glenn hat mit Mental Hunts, enorm wichtig ist, um uns eine Zukunft der Jagd zu sichern. Weil auch in Deutschland haben wir neue Gesetzesentwürfe, wo ich mich als Psychologin frage, oder Gesetzesvorschläge, es sind noch keine Entwürfe, wie das abgebildet werden soll. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass psychische Krankheiten weniger Stigmatisierung haben, sowohl im Waffenbesitz als auch generell. Na, das ist absolut nicht schlimm. Es kann passieren, es ist eine Krankheit, aber es gibt auch Mittel und Wege daraus. Und wer auch immer das hört und vielleicht hören muss, wenn du eine harte Zeit durchmachst, es muss nicht immer gleich eine Depression sein, oder du weißt, okay, ich habe da irgendwas, worüber ich mir Sorgen mache, redet miteinander, redet mit Freunden, redet mit Familie, redet mit Telefonseelsorgern, aber sucht uns Hilfe. Es ist keine Leidenschaft dieser Welt wert, dass es euch schlecht geht. Und nur weil ihr merkt, ihr habt da was, heißt das noch lange nicht, dass euch irgendwer eure Leidenschaft wegnehmen kann. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die Heilung durch Jagd erfahren, die Heilung durch die Natur erfahren. So ist es bei Glenn, der wenn in den Bergen ist, sagt er, mir geht so gut wie nirgends. Das habe ich erfahren, diese 7 Tage, auch wenn sie anstrengend waren, wenn sie wirklich schwer waren. Dazu aber mehr im YouTube-Video und der Podcast-Episode mit Glenn. Vielleicht kleiner Disclaimer, wir haben so ein schlimmes Unwetter bekommen. Ich bin einen halben Tag, habe ich gar nicht das Zelt verlassen. Ja, das ist so wichtig alles. Und am Ende des Tages geht es darum, dass es euch gut geht, so wie ihr seid, dass ihr erstmal funktioniert. Dann könnt ihr auch für Freunde und Familie da sein. Und das ist wirklich zukunftsweisend, da besser zu werden. Auch nicht nur in Neuseeland, auch in Deutschland. Es ist natürlich auch eine Herausforderung, da, ich sag mal, Stigmas aufzubrechen, eine Herausforderung in der Zeit, wo die Jagd kritisch gesehen wird, wo Waffenbesitz kritisch gesehen wird. Aber deswegen müssen wir uns stark machen und zusammenhalten, so wie immer. Wir müssen transparent sein, zusammenhalten, gemeinsam vorwärts gehen. Nur dann können wir was erreichen und Herausforderungen eindämmen. Und es liegt eine ganz, ganz große Chance, wie immer in der Aufklärung, wie immer darin, darüber zu reden, zu machen und ja, deswegen auch dieser Podcast, auch wenn es mir schwer gefallen ist, aber ich will euch nicht enttäuschen. Meine Botschaft an euch, ich würde sagen, kommt nach Neuseeland, aber nein, ich will hier nicht so viele Leute. Meine Botschaft an euch ist, denkt immer dran, Thema Druck. Macht nur den Finger gerade, wenn ihr euch sicher seid. Es können auch dann noch Fehler passieren. Nehmt es aber niemals als Ausrede, um den Finger gerade zu machen. Sagt niemals, okay, Fehler können passieren, deswegen drücke ich ab, ist ja nicht schlimm. Sondern seid euch dem bewusst, 100% Sicherheit gibt es nie, aber wir können damit umgehen, dass wir uns zu 100% kontrollieren können und auch zu 100% daraus lernen können. Und meine Botschaft an euch ist, geht mit einem realistischen Blick dran und seid lieber eine Nummer vorsichtiger unterwegs. Ja, ich glaube, das war's. Wie immer, ihr könnt mir natürlich gerne schreiben. Mich interessiert, was ihr davon haltet. Ich habe lange mit Glenn darüber diskutiert, ob wir nicht diskutiert, wir haben drüber geredet. Er sagte, hey Claudia, wir zeigen es, wie es ist. Wir laden alles hoch. Wir machen nicht diese geschönte Instagram-Welt, wo alles perfekt läuft, sondern nein, es läuft nicht alles perfekt. Wir haben Fehler, wir sind nicht immer gut drauf. Seid transparent, seid ehrlich und wer sich's Maul drüber zerreißen will, darf sich's Maul drüber zerreißen. Wer frei von Fehlern ist, wer für den ersten Schlein und so weiter. Wichtig ist nur, wie wir damit umgehen, was wir daraus machen, was wir daraus lernen. Und wenn es mich zum nächsten Mal dazu bringt, den Fehler zu vermeiden, dann ist das wieder ein Gewinn. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr in dieser Folge mit dabei wart. Danke fürs Zuhören. Es ist mir schwer gefallen, aber ich denke, es ist wichtig, drüber zu reden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst bitte wie immer eine Bewertung da. Abonniert den Podcast, teilt ihn mit Menschen, die die Jagd nicht nur ausüben, sondern auch fühlen. Und wie immer, wenn ihr mehr Einblicke rund um die Jagdpsychologie oder eben auch um die Neuseelandreise sehen wollt, dann findet ihr mich auf Instagram unter hunting.tales, auf YouTube @ die Jagdpsychologin bzw. auch Hunting. Leerzeichen-Tales. Und wie gesagt, wer Gast werden möchte im Podcast, schreibt mir gerne eine E-Mail an info@huntingtales.de. Oder wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, der hat eine coole Geschichte zu erzählen, dann verweist die gerne an mich. Und sonst freue ich mich natürlich, wenn wir uns in den sozialen Medien, auf Messen, auf Seminaren, bald finden wieder Mind Your Hunts und so weiter statt. Oder eben auch gemeinsam jagten. Unser erstes wildes Wochenende ist gerade über die Bühne gegangen, war wunderbar. Sehen. Und es geht einfach darum, dass wir die Jagd und das, was sie Gutes tut, weiter in die Welt tragen. Ehrlich und transparent. Wir Jäger sind nicht frei von Fehlern. Und bleibt weitgerecht, bleibt ehrlich und verliert niemals die Ehrfurcht vor der Natur.